In unserer Predigt geht es heute um den Titel vom Abstellraum zur Lebensmitte. Und ich möchte gerne den Bibeltext gerne mit euch gemeinsam lesen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ansonsten habe ich den Bibeltext auch an der Wand. Lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Lukas 14, den Vers 25 bis 35. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen: Seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann noch nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das ist Gottes Wort. Vom Abstellraum zur Lebensmitte. Ich glaube, einige von euch kennen das sehr ähnlich, wie es auch in meinem Leben ist, dass man manchmal zu Spontankäufen oder sogenannten Impulskäufen neigt. Man hat sich nicht große Gedanken gemacht, aber man sieht etwas und man ist auf einmal völlig davon überzeugt, dass man es unbedingt braucht. Ich habe euch einer dieser Impulskäufe von mir mal mitgebracht. Vielleicht werden einige das kennen. Das ist eine Klimmzugstange, die man in den Türrahmen sich hängen kann. In Lörrach haben wir in einer Wohnung gelebt. Und ich wollte ein bisschen Fitness betreiben und habe mir dann dieses coole Ding gekauft, weil ich dachte, ich werde richtig viele Klimmzüge in der Wohnung machen. Ja, ich habe es entstaubt auf Anraten von Elina. Ihr hättet es mal sehen sollen, wie es aussah. Ich glaube tatsächlich, ich habe es einmal verwendet. Also wer einen Stahlrahmen hat, der darf nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Ich kann dieses Ding gerne abgeben. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr Klimmzüge macht. Bei mir hat es nicht geklappt. Das war einer dieser Impulskäufe, von denen ich fest überzeugt bin davon, dass ich es brauche, dass ich es unbedingt jetzt haben muss und dass ich so richtig trainieren werde und so richtig fit sein werde. Naja, und leider nicht lange überlegt, kein einziges Mal oder vielleicht einmal verwendet, dann war der Spaß vorbei. Und ich bin mir überzeugt davon, wenn ihr euren Abstellraum mal einmal ausmistet oder mal auf den Dachboden oder in die Garage schaut, dann werdet ihr Dinge finden, von denen ihr sagt: Oh Mann, die habe ich damals mal gekauft und habe damit so richtig ein gutes Glücksgefühl verbunden und habe gedacht, das wird mein Leben bereichern. Und letztendlich ist es verstaubt irgendwo in die Ecke gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen genauso ihre Entscheidung für Jesus getroffen haben. Dass das wie so ein Spontankauf, wie so ein Impulskauf war. Dass man irgendwie jetzt gedacht hat, das fühlt sich jetzt irgendwie gerade gut an, diesen Jesus nachzufolgen. Irgendwie brauche ich jemanden, der ganz schnell mein Leben bessert, der mir irgendwie weiterhilft, der gerade meine Lebenssituation mit mir gemeinsam überwindet. Und da habe ich gedacht, Jesus ist jetzt genau der Richtige, der das für mich tun kann. Oder Jesus ist der, der mir meine Schuld und mein schlechtes Gewissen endlich mal wegnehmen kann. Doch was war nach dieser Anfangseuphorie? Was war nach dieser Entscheidung, Jesus, ich will dir folgen? Was ist mit den Jahren passiert? Ist das vielleicht auch so ein Impulskauf gewesen? So eine Entscheidung, die sich damals gut angefühlt hat, von der ich dachte, das würde mein Leben so richtig bereichern. Und so nach und nach und nach ist Jesus irgendwie so in den Abstellraum hineingewandert. Irgendwo auf dem Dachboden, irgendwo in die Garage. Man hat noch so eine minimale religiösen Mäntelchen sich so übergehäuft. Man vollzieht noch so ein paar Rituale. Aber diese Liebe, diese tiefe Liebe zu Jesus, zu seinem Wort, zu seiner Gemeinde, die ist ehrlich gesagt gar nicht mehr da. Wenn ich ehrlich bin, sind dort ganz andere Dinge in meiner Lebensmitte, die mir viel wertvoller sind, denen mein Herz viel mehr zugeteilt sind, von denen ich viel öfter rede und viel lieber mich damit beschäftige, als zum Beispiel mit Jesus und hier mit seinem Wort. Ja, man nennt sich vielleicht noch Christ, aber ist man tatsächlich ein Nachfolger Jesu? Mit dieser Situation war Jesus auch zu seiner Zeit damals schon konfrontiert. Dort, wo er auftauchte, war in der Regel eine große Menschenmasse. Sie kamen alle und sie wollten Jesus sehen, sie wollten ihn hören. Vor allen Dingen wollten sie live miterleben, wie jemand vor ihren Augen Wunder praktiziert, wie großartige Dinge geschehen, wie jemand Brot vermehrt, wie jemand Blinde heilt, wie jemand Krüppel wieder gehend macht. Doch manchmal sagte Jesus so Dinge, die nur sehr schwer zu verdauen waren. Und dann sehen wir, Menschen gehen davon. Oder Jesus stellte Anforderungen an ihr Leben. Und Menschen drehten sich um und sagen, nö, dann lieber nicht. Als Jesus klar machte, was es bedeutet, in das Reich Gottes einzugehen, waren viele nicht mehr bereit, diese Kosten zu tragen. Und daher ist es eine ganz wichtige Frage, auch in unserer heutigen Zeit, ja, was bedeutet es überhaupt, ein Jünger Jesu Christi zu sein? Wisst ihr, Jesus spielt nicht ein falsches Spiel wie so ein Direktverkäufer, der uns irgendein Produkt vorstellt, natürlich nur die besten Seiten des Produktes uns vorführt und uns es so schmackhaft macht, dass wir gar nicht anders können, um zu sagen, wow, das kaufe ich mir, das brauche ich, das ist total genial. Sondern Jesus ist eigentlich ein sehr, sehr schlechter Geschäftsmann. Er ist ein sehr schlechter Direktverkäufer. Er ist sehr schlecht darin, jemanden für irgendetwas zu überzeugen. Sondern manchmal hat man das Gefühl, er macht sogar eine Anti-Werbung für sich und für sein Reich. Er sagt nämlich ganz genau, was die Kosten sein werden, wenn man sich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen, ihm nachzufolgen. Jesus ging es nie um die großen Massen. Ihm ging es immer nur um diejenigen, die bereit sind, ihr Leben für ihn hinzugeben. Und wirklich zu schätzen wissen, was Jesus als Person und was er in seinem Werk uns zu geben hat. Er wollte Qualität und nicht Quantität. Und deswegen macht denn diesen Bibeltext es sehr deutlich und sehr klar, auch für uns heute, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein, ein Jünger zu sein. Dreimal in diesem Abschnitt haben wir gelesen, dass es heißt, so kannst du nicht mein Jünger sein. Das heißt, es ist ganz klar ein Ausschlusskriterium. Es ist nicht einfach so, naja, dann fehlt dir noch etwas, sondern nein, ganz klar, dann bist du nicht mein Jünger. Entweder oder. Und das griechische Wort für Jünger bedeutet so viel wie ein Lernender, wie ein Student, wie ein Schüler. Und das ist natürlich in dem damaligen Kontext jemand gewesen, der sein Leben hinter sich lässt und sich einem Lehrer, einem Rabbi verschreibt. Mit seinem ganzen Leben möchte er lernen. Er möchte Dinge für sein Leben lernen, um sie selber so anwenden zu können. Das war ein Jünger, jemand, der sich einem Lehrer vollkommen verschrieben hat. In diesem Zusammenhang macht Jesus auch vollkommen klar, dass ein Jünger nicht ein höher entwickelter Christ ist. So nach dem Motto, jetzt kommen wir zum Glauben, jetzt sind wir Christen und jetzt gehen wir so die nächsten Etappen so in den Jüngerschaftsprogramm und irgendwann mal werde ich ein Jünger. So ein extremer Christ, ein normaler Christ und ein extremer Christ. Davon lesen wir in der Bibel nichts und davon lesen wir auch bei Jesus nichts. Sondern Jesus macht ganz klar, dass ein Christ zu werden bedeutet, ein Jünger zu werden. Dass das miteinander identisch ist. Zu Jesus zu kommen, ihm nachzufolgen, bedeutet, gerettet zu werden. Ihm nicht zu ihm zu kommen, nicht sein Jünger zu sein, bedeutet, nicht gerettet zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, umso ernster, dass wir auf die Worte hören, die Jesus hier uns in diesem Bibeltext vor Augen hält. In Lukas 14, 25 haben wir gelesen, Scharen von Menschen begleiteten Jesus. Er war unterwegs nach Jerusalem und es folgten ihm große Scharen und auf einmal dreht er sich um und er hält eine Predigt. Ich glaube, die meisten von uns freuen sich über große Menschenmassen. Also ich habe sehr gerne große Menschenmassen. Ich finde es super, wenn der Raum hier voll ist. Und dann kann man sagen, so Sätze hätte Jesus sagen können, schön, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass ihr viele Kilometer auf euch genommen habt, um heute hier bei diesem Ereignis dabei zu sein. Ich habe eine wunderbare Botschaft für euch. Ich werde euch heute zeigen etwas, was ihr noch nie bis dahin gesehen und erlebt habt. Doch Jesus ist hier irgendwie anders. Schon fast etwas schroff konfrontiert er diese Menge mit sehr deutlichen und ernsten Worten. Und er macht klar, dass was er von seinen Nachfolgern erwartet. Und das Erste, was wir hier sehen, ist vollständige Loyalität. Jesus fordert vollständige Loyalität seiner Person gegenüber. Das haben wir gelesen. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wenn ihr jetzt eine andere Übersetzung in euren Händen haltet, dann werdet ihr sogar feststellen, dass es eigentlich sogar noch ein bisschen krasser und deutlicher dort steht. Dort heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwester, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wir fragen uns, wie sollen wir das verstehen? Ist Jesus hier nicht ein bisschen radikal? Ist der hier nicht ziemlich krass mit seiner Aussage? So nach dem Motto, ich will zu Jesus kommen und muss dann meine Familie hassen? Steht das nicht im Widerspruch zu anderen Dingen, die in der Bibel stehen? Nun, erstens geht Jesus davon aus, dass jeder, der zu ihm kommen will, darf nicht von seiner Familie zurückgehalten werden. Das heißt, Gott und konkret Jesus muss über jede einzelne familiäre Beziehung stehen. Er sagt, ich bin die Nummer eins. Und lass deine Familie nicht ein Hindernis sein, mir nachzufolgen. Jesus geht davon auch aus, in der damaligen Zeit, was wir heute weniger haben, obwohl auch, vereinzelt haben wir es bei uns heute auch, dass wenn man sich zu Jesus bekennt, man Schwierigkeiten in seiner Familie bekommt. Damals alles Juden, dem Judentum behaftet. Jetzt sind auf einmal Menschen da, die glauben an Jesus. Diesen Mann, der von den Pharisäern und Schriftgelehrten als ein Irrlehrer, als ein falscher Prophet und als ein falscher Messias deklariert wird. Also aus jüdischer Sicht ist das eine Sekte, die dort gerade unterwegs ist. Und jeder, der jetzt an Jesus glaubt, der hat Probleme mit seiner Familie bekommen. Der wurde zum Teil ausgeschlossen. Der wurde aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen. Und Jesus weiß das und Jesus rechnet auch damit, nicht, dass er es herbeiwünscht oder heraufbeschwört oder provoziert, aber er rechnet damit. Das sehen wir in Matthäus 10, 34, 36. Dort sagt er, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien. Die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinde. Oder Lukas 12, 51, 53. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung. Von jetzt an wird es so sein, wenn 5 Menschen unter einem Dach leben, werden sich 3 gegen 2 stellen und 2 gegen 3. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Das, was Jesus hier sagt, ist, dass der Glaube an Christus ganz einschneidende Konsequenzen für dein soziales Umfeld haben wird. Es sind Menschen da, die sagen, wenn du Christ bist, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Sieh zu, wo du bleibst. Bei unseren sonntäglichen oder sabbattäglichen Essenstreffen bist du einfach nicht mehr dabei. Du bist ausgeladen. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen, bis du wieder zur Vernunft gekommen bist. Und Jesus macht deutlich, diesen Preis muss man zahlen. Um Jesus nachzufolgen, muss ich sagen, Jesus, du bist mir kostbarer und wertvoller als meine Beziehung zu meinen engsten Angehörigen. Ich stelle dich über meine Familie. Zweitens müssen wir hier beachten bei der Aussage, dass diese Lehre Jesu, seine Familie zu hassen, nicht im Widerspruch steht zu anderen Geboten, die wir in der Bibel finden. Dort heißt es ganz selbstverständlich, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Ganz selbstverständlich, dass Männer ihre Frauen lieben sollen. Dass Ehefrauen ihre Männer lieben sollen. Dass Eltern ihre Kinder lieben sollen. Es ist ganz offensichtlich, Jesus hat nichts gegen Familie. Jesus hat nichts gegen eine familiäre Zusammenhalt und ein gutes Zusammenleben. Darum geht es ihm hier gar nicht. So, wir müssen verstehen, was hier mit Hassen gemeint ist. Das ist weniger in unserem Sprachgebrauch zu verstehen, wo das mit starken Emotionen einhergeht, dass ich jemanden abgrundtief hasse und gefühlsmäßig so richtig gegen ihn bin. So, nein, vom semitischen Sprachgebrauch, vom hebräischen Sprachgebrauch bedeutet Hassen so viel wie in einem Vergleich, sich ganz klar für etwas zu entscheiden und das andere sozusagen zu hassen. Also es geht hier um eine Priorität, die man setzt. Zum Beispiel sagt Gott über die beiden Brüder Jakob und Esau, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und damit meint Gott, dass er sagt, Jakob habe ich ganz besonders bevorzugt und habe ihn als Segensträger meiner Heilsgeschichte eingesetzt. Und noch mehrere Stellen im Alten Testament können wir finden, wo das uns nahegelegt wird. Das heißt, hassen bedeutet hier, die Liebe zu Gott muss so groß sein und so überschwänglich und überreich, dass alles andere dem ganz klar untergeordnet ist. Ich liebe Jesus mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Gemüt und mit meinem ganzen Verstand. Und das macht Jesus hier klar, dass wir in dieser Art und Weise lieben müssen. Alles andere, sagt Jesus, führt dazu, dass du nicht mein Jünger sein kannst. Wenn du sagst, ja, Jesus, ich habe dich gerne, aber meine Familie ist mir wichtiger. Oder das, was meine Familienangehörigen über mich denken, das rechne ich höher an als das, was du sagst. Dann sagt Jesus, okay, dann ist es so, aber dann kannst du nicht mein Jünger sein. Lass es nicht zu, dass deine Familie dir im Weg steht, Jesus zu folgen, ihm zu dienen und in der Gemeinschaft mit ihm zu wachsen. Er will deine vollständige Loyalität. Zweitens sagt Jesus hier, er will auch deine vollständige Hingabe. Er will deine vollständige Hingabe. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Der Mensch, der zu Jesus kommt, das haben wir gerade auch in dem Vers zuvor schon gelesen, er muss auch sein eigenes Leben hassen. Und genau so ist der Hass hier zu verstehen, wie auch das bei der Familie zu verstehen war. Nicht, dass man hier ein ungesundes Selbstbild von sich hat, sondern dass man ganz klar sagt, ich stelle mich selbst zurück und Jesus erhebe ich in meinem Leben. Er muss wachsen, ich muss abnehmen, wie Johannes einmal so schön gesagt hat. Und dieses Hassen, das ist am besten beschrieben in der Lehre Jesu mit dem Begriff Selbstverleugnung. Eine Selbstaufgabe, dass ich mich selbst zurückstelle und nicht mehr nach meinen eigenen Wünschen, Vorstellungen und nach meinem Egoismus lebe, sondern ganz klar, Jesus steht im Zentrum. Das, was er möchte, was er will, sein Wille ist jetzt entscheidend für mein Leben. Das bedeutet es, sich selbst zu verleugnen. Und das macht hier Jesus ganz klar. Wenn du deinem Egoismus frönen willst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Du musst bereit sein, dich hinzugeben, meiner Person ganz hinzugeben, dann kannst du mir nachfolgen. Und wir fragen uns ja, was bedeutet es hier, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Nun, damals war das Kreuz kein Schmuckstück. Ganz im Gegenteil, es war einer der übelsten Folterinstrumente, die jemals aus einem menschlichen Gehirn entsprungen sind. Für die damaligen Hörer des ersten Jahrhunderts war diese Aussage, das Kreuz auf sich zu nehmen, auch nicht in allererster Linie bildlich oder in einem übertragenen Sinne zu verstehen. Sondern sie hatten tagtäglich vor Augen, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das war die Realität der ersten Christen. Da war der Kaiser Nero, wahrscheinlich wurde in dieser Zeit das Lukas-Evangelium auch geschrieben, der stiftete selbst wahrscheinlich, wie man heute weiß, den Brand in Rom an und schob es den Christen in die Schuhe. Dann ließ er die Christen jagen, foltern und dann hat er sie als Fackeln, also an Stämme angebunden und als Fackeln in seinen Garten gestellt, um durch das Verbrennen der Christen seinen eigenen Garten zu beleuchten. Dann folgte darauf der Kaiser Vespasian. Vespasian war derjenige, der dann seine Truppen Richtung Jerusalem schickte und sie machten Jerusalem dem Erdboden gleich. Da war tatsächlich so, wie Jesus sagte, kein Stein mehr auf dem anderen. Und um das deutlich zu zeigen, wie ernst es den Römern war, haben sie Christen gefangen genommen, unter anderem auch Juden, und haben sie an der Straße an Pfählen gekreuzigt, die ganze Straße lang, um einfach zu sehen, zu sagen, hier sind wir Römer und mit uns legt man sich nicht an. Es war grausam, was dort passiert war, eine Verfolgung, die man kaum sich vorstellen kann. Dann kam als nächstes der Kaiser Domitian, der als erstes den Kaiserkult im Römischen Reich etablierte, bedeutet, jeder musste den Kaiser anbeten, ihn als Gott verehren. Überall im Römischen Reich wurden Kaiserstatuen aufgebracht, wo jeder im Laufe seines Tages sich verbeugen, sich verneigen und sein Tribut zollen musste. Und er wusste ganz genau, diese Christen, die beugen sich vor niemanden als nur vor Jesus. Und so ließ er sie gefangen nehmen, steckte sie in das Kolosseum und verfütterte sie an wilden Tieren. Diejenigen, die im ersten Jahrhundert lebten und sagten, ich bin Christ, ich folge Jesus, die hatten in der Regel Konsequenzen für ihr Leben. Es war nicht eine christliche Gesellschaft, in der es anerkannt war, dass man Christ ist, dass man sich zu irgendetwas bekennt. Der Kontext der ersten Nachfolger Jesu macht klar, das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, wenn ich Ja zu diesem Jesus sage, wenn ich bereit bin, mein Leben ihm zu geben, kann es bedeuten, dass ich getötet werde? Kann es bedeuten, dass ich mein Leben verliere? Das war der Kontext der ersten Christen, die das gelesen haben. Aber auch für uns bedeutet es genau das Gleiche. Wenn Jesus sagt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, dann bedeutet es genau dasselbe, dass wir bereit sind, unser eigenes Leben zu sterben. Dass wir unsere Ziele, die wir im Leben haben, unsere Wünsche, unsere Träume, das, was wir für unser Leben so ausgemalt haben, dass wir bereit sind, diese Dinge zu kreuzigen. Der Komfort, die Sicherheit, vielleicht meine Karriere, mein Besitz, mein Ansehen in der Gesellschaft, ja, meine Familie, haben wir gerade gelesen. In den Tod zu geben, zu sagen, Jesus, ich folge dir, wohin du auch gehst. Mein Leben ist nicht mehr wichtig, das, was du gibst, das ist mir nur noch wichtig. Das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Als Jesus hier die Jünger ansprach oder diese Volksmenge und sagt, nehmt euer Kreuz auf mich und folgt mir nach, dann bedeutet es wörtlich, Jesus war im Begriff, nach Jerusalem zu gehen, wo er sein eigenes Leben als Opfer für die gesamte Menschheit und als Opfer für dein und meine Schuld und Sünde dort am Kreuz auf Golgatha hinzugeben. Und das waren auch die ersten Jünger, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach. Dann heißt, sie verließen ihre Schiffe, sie verließen ihren Vater, sie verließen all das, ihre Träume, Wünsche und Ziele und sie folgten diesem Jesus. In Vers 33 heißt dann, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Gibt es Dinge, die in deinem Leben dir im Weg stehen, um Jesus nachzufolgen? Jesus sagt hier, keiner kann mein Jünger sein, der sich nicht von allem lossagt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alles verkaufen sollen. Es bedeutet aber ganz klar, dass wir nichts in unserem Herzen für uns festhalten und deswegen Jesus nicht an erster Stelle stellen. Die Geschichte von dem reichen jungen Mann kennen sicherlich einige, wie jemand, da ein ganz frommer Mann zu Jesus kommt. Jesus fordert ihn ein bisschen heraus und schlussendlich sagt er, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und dann heißt es, er ging traurig davon. Jesus will deine vollständige Hingabe. Jesus will auch, dass du eine vollständige Kalkulation vollziehst, bevor du dich leichtsinnig für ihn entscheidest. Eine vollständige Kalkulation. Wir haben es gelesen, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich nicht da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind gegenüberzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Jesus erzählt dir diese zwei Gleichnisse, um einen Punkt wirklich deutlich zu machen. Jesus bringt uns hier diese beiden Gleichnisse, um die Absurdität dieser beiden Geschichten, den Ausgang dieser beiden Geschichten, uns deutlich vor Augen zu führen. Und er nimmt uns mit herein, indem er sagt, stellt euch mal vor, da ist ein Mann. Und dann könnten wir jetzt auch sagen, ja, stell dir mal vor, ich will jetzt etwas bauen oder ich werde in den Krieg ziehen. Also Jesus nimmt hier die Zuhörer mit rein in dieses Gleichnis und sagt, komm, entscheidet doch mal bei euch selber. Was macht Sinn und was macht überhaupt keinen Sinn? Das erste ist eine Geschichte von einem Turmbau. Ein Turmbau, jemand, der anfängt, etwas zu bauen. Er legt ein Fundament, er fängt an zu bauen und auf einmal merkt er, meine Mittel, meine Fähigkeit, meine Kraft reicht nicht aus, um es zu Ende zu bringen. Wo wir im Urlaub jetzt waren dieses Jahr, im Sommer, haben wir ganz viele solcher angefangenen Bauten gesehen. Unzählig viele, die dort einfach standen, wo so ein Grundgerüst ist und wo wir dann jemanden fragten, wie das irgendwann nochmal weitergebaut haben und gesagt, ach, wahrscheinlich nicht, das steht schon jahrelang. Hat jemand angefangen, sich eine tolle Villa zu bauen und dann steht das Ding so jahrelang, oft verschmiert, verdreckt, fällt schon langsam zusammen. Und das ist so dieses Bild dafür. Da fängt jemand an zu bauen und macht sich eigentlich lächerlich, will eine riesen Villa bauen und kriegt sie nicht fertig und lässt da irgend so ein komisches Gestell nur übrig. Und Jesus sagt, hier überleg dir vorher, bevor du sowas anfängst zu bauen, ob du es überhaupt vollenden kannst. Und dasselbe mit der Kriegsführung. Ne, bei dem Turmbau, das entscheidet man sich selber, etwas zu bauen. In der Kriegsführung, da kommt man vielleicht so unerwartet herein, dass auf einmal jemand gegen einen zieht, um Krieg zu führen. Und er sagt auch hier, überlege, kann ich diesen Kampf überhaupt vollziehen? Kann ich diesen Krieg vollziehen? Und wenn nicht, dann handel. Dann handel, überschlag die Kosten, sonst wird es tödlich. Bei dem einen kostet es viel, bei dem anderen bist du hinterher ein toter Mann. Es ist leicht, einen Turm anfangen zu bauen. Es ist leicht, auch einen Krieg zu beginnen. Es ist leicht, ein schnelles Lippenbekenntnis für Jesus auszusprechen. Zu sagen, ja, ich folge dir. So wie Petrus auch ein sehr schnelles Lippenbekenntnis gesagt hat, ich folge dir bis in den Tod. Doch in diesen beiden Geschichten macht Jesus deutlich, dass jemand es sich gründlich überlegen soll. Man soll hinsetzen, eine vollständige Kalkulation seines Lebens vollziehen und dann sagen, ja, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ich bin bereit, mich Jesus hinzugeben. Jesus wollte keine gefühlsgesteuerten, oberflächlichen, selbstsüchtigen, vorübergehenden, flüchtigen Nachfolger. Ja, so wie Menschen dann sagen, Jesus, oh, Nachfolger, und wieder weg. So eine Leute kann Jesus nicht gebrauchen. John Stott schreibt dazu, finde ich sehr treffend, die christliche Landschaft ist übersät mit den Trümmern verfallener, halb errichteter Türme. Ruinen derer, die zu bauen begannen und es nicht zu Ende brachten. Denn auch immer ignorieren Tausende von Menschen die Warnung Christi und verpflichten sich, ihm nachzufolgen, ohne vorher über die Kosten nachzudenken, die damit verbunden sind. Das Ergebnis ist der große Skandal der heutigen Christenheit, das sogenannte Namenschristentum. In den Ländern, in denen sich die christliche Zivilisation ausgebreitet hat, haben sich viele Menschen mit einem anständigen, aber dünnen Mäntelchen des Christentums bedeckt. Sie haben es sich erlaubt, sich ein wenig zu engagieren, genug, um respektabel zu sein, aber nicht genug, um wirklich Opfer zu bringen. Ihre Religion ist ein großes, weiches Kissen. Sie schützt sie vor den harten Unannehmlichkeiten des Lebens, während sie ihren Platz und ihre Form so verändert, wie es ihnen passt. Kein Wunder, dass die Zyniker von Heuchlern in den Kirchen sprechen und Religion als lediglich Weltflucht abtun. Ich finde, der John Stott hat hier echt einen Nerv getroffen in der heutigen Zeit. Haben wir die Kosten wirklich überschlagen? Bist du noch aktiv an dem Bau deines geistlichen Hauses dran? Stehst du noch in einem geistlichen Kampf? Oder ist deine Nachfolge mittlerweile abgeebbt? Und vielleicht ist noch eine christliche Fassade aufrecht erhalten. Ein letztes, was Jesus hier sagt, ist, er möchte eine vollständige Würzung. Eine vollständige Würzung. Salz ist etwas Gutes, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet, man kann es nur noch wegwerfen. Salz ist etwas Gutes, ja, wir kennen heute Salz. Salz wurde damals gebraucht, natürlich um zu würzen, natürlich wurde es gebraucht, um Dinge haltbar zu machen, um zu konservieren. Und es wurde verwendet, um als Dünger auf das Land geworfen zu werden. Und Jesus sagt hier aber etwas Absurdes eigentlich und sagt, wenn Salz nicht mehr salzt, was soll man damit noch anfangen? Salz, das nicht mehr salzt. Ich habe hier mal Salz mitgebracht und wir stellen uns jetzt mal vor, das ist wirklich ein salzloses Salz. Ja, dann kann ich euch sagen, schaut jetzt hier, salzloses Salz, alles salzloses Salz. Salzloses Salz, was soll man damit anfangen? Wir können damit nichts anfangen, oder? Aber wir Menschen, wir sind so schlau und so clever, dass wir selbst mit salzlosem Salz etwas anfangen. Und zwar kann ich dann sagen, hier, schau mal, guck mal, siehst du, wie groß mein Haufen ist? Zeig mal deinen. Ist der größer? Guck mal, was für einen schönen Salzhaufen. Ja, wie viel? Hast du mehr? Hast du mehr Salz? Zeig mal dein Salz. Eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Aber wir können es noch zur Schau stellen. Wir können auch damit angeben. Wir können auch sagen, guck mal, ich vergleiche meinen Salzhaufen mit deinem. Ja, ist schön groß. Ich habe mehr Salz als du. Eigentlich total absurd, oder? Jesus sagt hier ganz eindeutig, dieses Salz ist nur noch wert, weggeworfen zu werden. Es bringt gar nichts mehr. Es ist zu nichts mehr Nütze. Dass Salz salzlos wird, ist, habe ich nochmal nachgelesen, ist eigentlich unmöglich. Aber man kann Salz salzlos machen, indem man es mit anderen Chemikalien vermischt. Dass man es durchmengt. Dann verliert das Salz tatsächlich seine Salzkraft. Und das könnte die erste Auslegung sein, dass Jesus hier sagt in dem Kontext, wenn du mich willst, aber auch vermengst mit vielen anderen Dingen deines Lebens, dann ist das Salz salzlos und man kann es eigentlich nur noch wegwerfen. Es taugt zu nichts. Das andere könnte sein, dass Jesus auch genau davon ausgeht, dass Salz nicht salzlos werden kann und dass er diese Absurdität genau uns vor Augen stellt und sagt, es ist total absurd, zu meinen, Jesus nachzufolgen, aber es eigentlich nicht zu tun. Das funktioniert nicht. Salz ist immer entweder Salz oder es ist kein Salz. Es salzt oder es ist nutzlos. Ich glaube, beides kann man hier gut verwenden. Jesus möchte hier deutlich machen, dass wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann hast du Salzkraft. Dann machst du einen Unterschied. So wie Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr seid das Salz und Licht der Erde. Dann merkt man an dir, du bringst einen Unterschied in die Gesellschaft, dort hinein, wo du bist. Kraftloses Salz, das kann man einfach wegtun. Ein halbherziger Jünger ist überhaupt kein Jünger. Ein halber Nachfolger ist ein ganzer Blödsinn, so wie jemand mal sagte. Obwohl alle Nachfolger immer noch mit der innenwohnenden Sünde zu kämpfen natürlich haben. Und natürlich sind wir niemals vollkommen. Aber ein aufrichtiger Jünger hat das tiefe Verlangen, hat einen tiefen Wunsch, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Ihn als Herrn des Lebens zu machen und sein zu lassen. Und deswegen die ernste Warnung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder wer Ohren hat und hören kann, der höre. Jesus sagt damit so viel, wenn du es verstehst und fassen kannst, dann fasse es und sonst lasse es. Jesus möchte eine vollständige Loyalität. Jesus möchte eine vollständige Hingabe, Ja, Jesus möchte, dass du eine vollständige Kalkulation vollziehst und Jesus möchte eine vollständige Würzung. Vielleicht noch zum Abschluss. Kann man bei diesen Worten Jesu dann überhaupt von einer guten Botschaft sprechen? Ist es dann nicht eher wirklich besser zu sagen, okay, Jesus, dann such dir andere, aber nicht mit mir? Wisst ihr, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, ist dort ein Paradox, also ein Widerspruch drin. Auf der einen Seite fordert das Evangelium alles von uns, wirklich radikal anders, alles. Und da ist die Bibel auch nicht irgendwie zweideutig oder schwammig, sondern Jesus ist dort sehr klar. Es fordert von dir Dinge, die vielleicht sogar gut sind, wie dein Geld oder dein persönlicher Komfort. Es fordert auch Dinge, die schlecht sind in deinem Leben, so wie dein Egoismus und deine Sünde. Aber letztlich ist die Botschaft des Evangeliums deswegen eine gute Botschaft, weil das, was Jesus dir geben möchte, das alles weit, weit überragt. Was macht schon ein bisschen Komfort, Egoismus und so weiter aus im Vergleich zu der Vergebung, der Liebe, die Annahme, das ewige Leben, das Christus uns geben möchte? Schon jetzt mit Christus leben, den Schatz überhaupt zu haben, den es nur gibt auf dieser Welt. Die Freuden der Sünde können den Lohn niemals überbieten, den Jesus für seine Nachfolger versprochen und vorbehalten hat. Und in diesem Licht ist der Aufruf zu einer radikalen Nachfolge tatsächlich eine gute Nachricht. Weil indem du dein Leben verlierst, wirst du es gewinnen. Indem du die Welt aufgibst, wirst du das Reich Gottes ererben. Und das wünsche ich uns, dass wir abwägen und verstehen, was Jesus uns da hält und dass wir bereit sind, wirklich diese Kosten zu zahlen. Ja, vielleicht ist heute jemand hier, der ehrlicherweise zurückgucken muss und sagt, ja, eigentlich ist Jesus in meinem Leben schon lange im Abstellraum, schon lange auf meinem Dachboden, schon lange in meiner Garage und in meinem Keller abgetaucht. Dann möchte ich dich heute ermutigen und dich herausfordern. Hol Jesus wieder heraus aus dieser Abstellkammer und lass ihn deine Lebensmitte sein. Deswegen wollen wir jetzt gemeinsam auch das Lied singen, Herr Jesus, ich darf zu dir kommen. Und ich möchte uns einladen, dass wir es stehen tun und danach übergehen ins Gebet. Und dass du einfach in lauten oder leisen Gebeten, wie du gerade möchtest, Jesus eine Antwort gibst. Nicht mir, nicht dieser Gemeinde, sondern Jesus eine Antwort gibst. Bist du bereit, Jesus zu folgen? Bist du bereit, den Preis zu zahlen oder nicht? Und dass du für dich heute das einfach festmachst und dann auch mit Gottes Hilfe in dieser Entscheidung auch feststehst. Der segne uns. Amen.